mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand.
Wir begrüßen euch und am Anfang sind wir sonst immer etwas lustig. Heute ist es aber mal ein ganz ernstes Thema. Wir sind Dr. Sven Sebastian, Neurobiologe und Gehirnerklärer und Coach in diesem Bereich, sehr erfolgreich unterwegs hier in Berlin und im ganzen Land.
Dankeschön und Ingo Hopper ebenfalls auch unterwegs und Kommunikationswissenschaftler, Kommunikationsexperte. Natürlich auch Moderator bei RBB 888 und Bestsellerautor.
Also und zum Wissenschaftler hast du mich hier befördert, der ich nicht bin.
Weil aber ich, egal. Du hast mich zum Neurobiologen befördert. Also, okay. Wir müssen uns nochmal die Vitas vorlegen.
Nenn ich dich Schiller, heiße ich dich Goethe.
Gut. Ja. Aber heute ist ein ernstes Thema, es stimmt, es beschäftigt mich sehr.
Ja, wir sind jetzt gerade, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt, es ist gerade losgegangen. Der israelische Ministerpräsident hat gesagt, Bürger Israels, wir sind im Krieg. Die Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel hat auch reagiert. Es gibt Tote auf beiden Seiten, Zerstörungen. Andere Länder vor dem Iran haben jetzt auch einige Angst. Wir sind ja hier in Berlin. In Berlin gab es in Berlin-Neukölln Demonstrationen anti-israelisch. Also da wurden Süßigkeiten verteilt, weil Israelis gestorben worden sind, also weil man sich darüber gefreut hat. Also das alles auch hier in der eigenen Stadt. Das macht was mit vielen Menschen, Sven. Du hast auch schon gesagt, mit dir auch. Was ist das jetzt? Was haben wir da? Haben wir Angst?
Ja, also wenn du es jetzt mir so erzählst gerade nochmal, ne, ich habe ja zugehört da auch, dann fängt ja mein Gehirn automatisch an, das sich weiter zu erzählen, was du gerade gesagt hast. Und das ist das, was es dann ausmacht auch. Also es emotionalisiert natürlich jeden, solche Nachrichten. Informationen und das sind ja jetzt keine positiven Emotionen, außer man ist da vielleicht in diesem Krieg involviert und überfällt da jemanden und findet das positiv, ne?
Ja.
Süßigkeiten.
So wie die in Neukölln.
Genau. Also es ist klar, dass unser Gehirn, wenn ich das höre, ich jetzt auch zum Beispiel, das schnürt mir den Hals zu und das ist so eine körperliche Reaktion, weil ich dann weiterdenke, ne? Dann verbinde ich das natürlich auch, ne? Ukraine und so weiter ist ja auch nicht weit weg. Und dann fallen einem Freunde ein, ne? Dann fallen dann andere Dinge ein. Und das macht dann emotional etwas, körperlich vor allem etwas. Und das bezeichnen wir dann, ja klar, als Angst. Das macht mir Angst.
Wenn wir mehr Nähe haben, haben wir dann mehr Angst. Du hast einen Freund in Tel Aviv. Ich war auch in Tel Aviv oder in Ashkelon, wo es jetzt auch schon viel Drama gibt. Diese Straße Tel Aviv-Jerusalem bin ich auch lang gefahren, die jetzt beschossen wurde. Wenn wir durch Erinnerungen oder so näher dran sind, hat das dann mehr Tiefe für uns?
Ja, es ist genau das, was du gerade sagst. Diese Erinnerungen, die tragen natürlich besonders dazu bei, dass wir dann uns noch mehr Angst haben, noch mehr Befürchtungen haben. Und wenn jetzt jemand uns sehr nah ist, der dort ist, in diesem Gebiet, ne? Und ich habe einen guten Freund, Doron heißt der, und der lebt in Berlin, ist Dolmetscher auch noch in diesem Bereich, ja, Israel und Deutschland. Und klar, da denkst du gleich, da muss ich jetzt anrufen, was ich auch getan habe. Ne? Wie geht's dir? Ne? Ist deiner Familie alles okay? Das ist dieser persönliche Bezug. Ne? Das ist dieses auch gleichzeitig denken, wie kann man ihnen vielleicht helfen? Ja, hoffentlich passiert nichts Dramatisches. Es ist einfach mehr ich-bezogen, personenbezogen, also noch stärker emotionalisierend, als wenn es sehr weit weg ist für jemanden. Ja.
Was ich mit dir, mein Bauch brummt hier, gern noch mal ein bisschen schärfen möchte, Sven, gibt es da verschiedene Arten von Angst? Einige sagen jetzt, oh, wenn der Iran involviert ist, so die USA haben gesagt, wir stehen natürlich fest an der Seite Israels. Einige fürchten jetzt gleich einen dritten Weltkrieg. Das wäre dann eine persönliche Angst. Aha, wir werden alle da reingezogen. Und das andere, ist das dann eher Mitgefühl, Angst um die Menschen dort, die wir aber gar nicht kennen? Also sind das verschiedene Ängste, verschiedene Ebenen?
Nee, im Grunde genommen gibt es die Angst. Angst ist Angst, erstmal per se. Und Angst ist, wenn man es ganz medizinisch oder psychologisch sich betrachtet, neurobiologisch betrachtet, ist erstmal verkörpert, ist eine Körperreaktion, eine Überreaktion des Körpers, Blutdruck, Herzfrequenz und so weiter und so fort. Ne? Und das kennen die Menschen, die starke Ängste haben, die dann in Panikattacken übergehen. Also es ist was Verkörpertlichtes. Ne? Und jetzt kommt es immer darauf an, wie stark diese Angst, diese negative Emotionalität, die man hat, wie stark die sich auf unser Verhalten auswirkt. Einmal das. Dann auf unser Denken vor allem, unser allgemeines, alltägliches Leben. Und da unterscheidet sich jetzt die Angst in der Intensität. Ne? Ist das eine Existenzangst? Also habe ich Angst um die Existenz? Ist es eine persönliche Angst um jemanden, den ich liebe, ne? Der mir wichtig ist? Geht es um politische Sachen, um das und das und das? Und daran kann man es vielleicht unterscheiden.
Ja. Dann bleiben wir mal bei den ganz, ganz großen Ängsten. Also Eskalationsangst, Dritter Weltkrieg. Wir sind ja in Deutschland sowieso, also German Angst haben ja die anderen über uns gesagt und diesen Begriff geprägt. Wir sind immer, das auch in den Statistiken, das ängstlichste Land. Wir haben uns vor vielen Sachen gefürchtet, die nie eingetreten sind. Also hier, wenn sich jetzt Menschen plötzlich vor einem Atomkrieg fürchten, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Angst als das, worüber wir sonst hier so reden. Ist dann, geht die Angst dann tiefer? Ist dann mein Puls noch höher oder was passiert?
Ja, dann passiert Folgendes. Der Puls kann ja nur an einem bestimmten Grad hochgehen. Dann ist es ja vorbei, ne? Also der wird ähnlich hoch sein, ne? Vielleicht ein bisschen höher als bei einer Angst, jemand passiert was, so, ne? Aber was das Gehirn damit macht und was es daraus macht, aus diesen Pulserhöhungen, der Herzfrequenzerhöhung, Gefäße werden eingestellt, Betriebstemperatur nimmt zu, ne? Verdauung wird verändert und so weiter und so fort. Was das Gehirn dann mental daraus macht, geistig, ne? Das ist dann unterschiedlich. Und da gehen wir in die Richtung Katastrophendenken.
Ja.
Und zwar in die Katastrophendenken, wie tief, wie weit gehen wir da bis zu diesen, ja, so weit, sag ich mal, dass man sagt, ich bin machtlos ausgeliefert der ganzen Sache. Dann kommt die Machtlosigkeit, das Gefühl nicht nur, sondern das Denken auch. Machtlos, hilflos, ausgeliefert sein, ohnmächtig zu sein.
Ja.
Und das sind so Dimensionen, die machen das dann katastrophisierend im Gehirn. Man hat keinen Ausweg mehr und da kriegt man noch weniger Luft, noch weniger Atmung. Mhm. Und da gibt es ein Blackout dann im Gehirn, im Frontalhirn. Und dann ist man langsam in Richtung Panikattacke, weil dann der Körper reagiert und agiert.
Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es dann gut ist, so ins persönliche Handeln kommen zu können mit Dingen, die wir selbst kontrollieren können. Wenn wir aber über, es ist schon schrecklich darüber zu reden, aber es war jetzt eben für viele Thema, deshalb besprechen wir das euch und mit euch. Wenn aber Menschen vor einem Atomkrieg Angst haben, dann ist ja, da sind wir raus aus dem Handeln. Da können wir ja gar nichts machen.
Das ist, wenn jemand sich da hineinbegibt in das Denken auch, ne, Atomkrieg, wenn man das Wort schon allein hört, dann werden ja Ordner im Gehirn aufgemacht.
Ja.
Dann haben viele Nagasaki natürlich im Kopf, ne? Fukushima
Hiroshima meinst du?
Hiroshima, genau.
Fukushima war das Atomkraftwerk.
Ja, Atomkraftwerk, genau. Also man hat dann ganz viele Dinge im Kopf, man Filme, Bilder im Kopf, ne? Ja. Man sieht dann Diktatoren, die mit dem Finger irgendwo draufdrücken. Also da kommt ganz viel hoch, was wir natürlich irgendwie abgespeichert haben. Und das ist dann sowas wie, das ist nicht mehr beherrschbar von den Einzelnen. Und das kann natürlich dazu führen, dass man dann panisch wird, ja, dass man eine Apathie kriegt, ja, oder eine Starre und dann nicht mehr handlungsfähig ist. Und dann geht es in die Handlung rein.
Und was machen wir jetzt? Du musst einen Schluck von deinem Kaffee mal trinken. Ich gucke immer da drauf und sehe, wie er kalt wird. Und das
ist aber lieb für dich.
Schmerzt mich dann jetzt. Ja, genau. Ich habe nur dein Wohlbefinden hier im Haus.
Das ist vielleicht nur gleich ein kleiner Hinweis schon mal. Angst ist gerechtfertigt. Angst, wenn ein Mensch über Angst spricht, dann hat er die ja auch. Ne? Das ist klar. Wichtig dabei ist, dass bei der Angst ein Kaffee immer noch neben einem stehen kann.
Ja.
Und kalt werden könnte, dass man den dann doch auch mal trinkt.
Also das ist Rationalisieren noch.
Absolut,
ist
es nicht so, das war nur als Tipp jetzt. Ne?
Und wie, während du den Schluck nimmst, stelle ich dir die Frage, wie kommen wir über die anderen, auch die, was es noch gibt, Furcht, Anspannung, Sorge, wir benutzen ja Angst vielleicht ein bisschen inflationär, können wir auch noch besprechen. Wenn wir aber wirklich Angst haben und wir haben so wie hier festgestellt, da geht jetzt nichts, wie gehen wir mit dieser Angst um? Also bei Dingen, auf die wir keinen Einfluss haben. Einige sagen so, Gottvertrauen hilft mir dann, beten, ich gebe das ab. So die Leute, die nicht religiös sind, wie kommen die damit klar? Da gibt es ja so einen Punkt, an dem wir vielleicht sagen müssen, da kann ich jetzt nichts tun, Ende.
Ja. Lass uns dafür ganz knapp mal angucken, was Angst dann im Gehirn macht oder was im Gehirn passiert, damit wir sagen, dass wir diese Angst haben. Also die Amygdala, Mandelkerne ist überaktiviert. Das ist dieses Vorsichtssystem, ne? Das Abschätzungssystem auch. Kriege ich noch was gebacken oder nicht? Ne? Kann ich das noch machen? Dann die Amygdala koppelt immer mit dem Hippocampus das Gedächtnis. Wenn die Amygdala übererregt ist, hypotrophiert ist sozusagen, richtet es sich an den Hippocampus und der sagt sich, ja, ich habe da auch Informationen dazu, um dich weiter zu füttern, weil damals war schon Krieg und da war das und jenes. Dann ist es ein Teufelskreis. Dann kommt der Hypothalamus dazu unter anderem, das ist die Kopplung ins hormonelle System. Und da sind wir wieder bei der körperlichen Reaktion. Warum beschreibe ich das jetzt, diese Areale? Weil wir genau die andocken, an denen andocken müssen. Was Angst auch macht, neue Erkenntnis, Strukturen im Gehirn ändern im Gamma-Aminobuttersäure-Bereich, GABA-Bereich. Und der GABA-Bereich, das sind Neurobotenstoffe, die das Gehirn produziert, da gibt es auch Rezeptoren und so weiter, der Beruhigung. Der Beruhigung und Serotonin zum Beispiel auch. Serotonin ist der Zuversicht, das ist dann alles überdeckt, das ist alles gestört, unter anderem. So, und da kommt man jetzt zu einem Dreiklang oder drei Richtlinien bei der Angst. Bei der Angst verliert der Mensch meistens an Orientierung, an Halt und an, nochmal, was habe ich gesagt, Orientierung, genau, ja, Halt und Bodenhaftung, das sind die drei. Orientierung, Halt, Bodenhaftung. Das haben nämlich genau damit mit diesen Arealen zu tun. Ja, Orientierung heißt, du bist total verwirrt natürlich, ne? Machtlos und so weiter. Ne? Halt, also du hast das Stresssystem, das ist der Hypothalamus. Ne? Es ist kein Halt, keine Bodenhaftung mehr da. Ne? Und du bist in dieser Starre eben. Und jetzt ist es wichtig, den Menschen oder sich selber eine Orientierung in dem Wirrwarr zu geben. Und eine Orientierung ist erstens, wo kommt die Information her zum Beispiel? Orientierung wäre auch, du siehst das im Fernsehen, du liest das. Dann deine Sinne aber zu orientieren, wo bist du? Du bist in Berlin, du bist in deiner Wohnung, du wohnst dort, ne? Du hast eine Umgebung, du hast, Achtung, aktuell noch Boden Sicherheit. Unter den Füßen und Sicherheit. Und wenn es gar nicht geht, dann nimm deinen Nachbarn in die Hand und nimm und berühr ihn. Also halt ihn fest, das macht man ja dann. Also das ist das Allerwichtigste. Finde für dich eine Orientierung und die muss ganz pragmatisch im Hier und Jetzt sein. So spricht man ja auch zu jemandem, der Angst hat. Ne? Wir sind jetzt hier, wir sind hier zu Hause.
Jetzt können wir zum Kühlschrank gehen und uns noch Spiegeleier braten und erstmal ist hier noch Ruhe.
Oder wir können, und das hast du gut gesagt, diesen Realitätscheck, ne? Wir können uns jetzt entscheiden, und das können wir immer noch, mache ich jetzt aus die Nachrichten oder gucke ich weiter an?
Okay, dann gehen wir in dieses Thema nochmal tiefer rein, bevor wir über die anderen Ängste, wir haben ja noch Ukraine-Krieg, Menschen sorgen sich ums Klima, das können wir auch noch besprechen. Jetzt kommt eben für viele sehr viel zusammen. Also wenn wir uns nicht damit beschäftigen. Ich weiß noch, dass ich während Corona, mein Vater lebte noch, war in Sorge, lebte mit seiner Frau alleine im Haus hinterm Deich, ging auch nicht einkaufen, hatte also gar keinen Kontakt mit der Außenwelt und erzählte mir immer was über Inzidenzen. Und ich habe immer gesagt, Vater, das interessiert dich doch gar nicht. Das hat mit deinem Leben nichts zu tun. Du bewegst dich zwischen deinem Haus und deinem Garten. Es ist unmöglich, an Corona zu erkranken auf diese Art und Weise. Das ist doch dann... Ja, das ist eine Information, die für dich aber gar keine Relevanz hat. Und irgendwann hat er selbst, war wirklich sehr selbstreflektiert, hat er gesagt, ja stimmt, ich bin total drauf. Ich beschäftige mich damit, aber das hat so mit meinem Leben gar nichts zu tun. Ist es wichtig, dass wir erstmal reflektieren, brauchen wir die Information, wollen wir die überhaupt?
Ja, das ist mit das Allerwichtigste, wie du es schon gut beschrieben hast, dem Beispiel. Will ich das? Ne? Brauche ich das? Und wenn, wofür brauche ich das? Was gibt es mir dann zur Beruhigung vor allem? Bringt es mir mehr Beruhigung, wenn ich die Nachrichten nochmal höre, wenn ich nochmal eine Talkrunde mir angucke, ne? Wenn ich mehrere Sender anschalte, bringt mir das was oder wühlt es mich noch mehr auf? Wenn es mich noch mehr aufwühlt, stoppt das Ganze. Weil wir brauchen immer, wenn wir eine angstmachende Information bekommen, brauchen wir immer auch nochmal einen Moment des Sich-Sammelns, des wirklich Gehirns zur Beruhigung kommen, ne? Insgesamt. Also das ist immer eine grundsätzliche Frage, will ich das, brauche ich das überhaupt? Ne? Und dann ist es eben, wenn ich es dann wissen will, ja, dann zu überlegen, wofür? Ja, wofür? Was ist der Zweck für das ganze Sache?
Manche wollen ja auch drauf sein, ne? Es gibt ja auch,
es gibt welche.
Junkies, die dann auch dieses Düstere daraus Energie ziehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat auch wieder gehirntechnisch, ne, was zu tun, ja. Das sind Menschen, die daran für sich persönlich, andere können es nicht nachvollziehen, aber für sich persönlich Freude gewinnen oder Beruhigung. Ne? Mhm. Je mehr ich das Drama mir angucke, je tiefer ich da gehe, desto mehr habe ich vielleicht die Möglichkeit, etwas zu finden, was mich davor schützt. Also das ist so ein Zwang danach. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, wo wir, du hattest es schon ein bisschen vor uns geöffnet, das Thema, wo wir viel mit Krisen zu tun haben und alles, ist es dringlich wichtig für jedes Gehirn, sich zu fragen, was hat das, was ich da höre, sehe, rieche, schmecke, taste, was auch vielleicht nahe ist mir, ne? Was hat das für einen Impact, für eine Wirkung, ja, eine Wirksamkeit auf mein alltägliches Leben? Ich glaube, das ist essential. Mhm. Ja. Zu überlegen, ist das, was ich da höre, sehe, rieche, schmecke, taste, so vom Einfluss her zu beachten, weil es einen Einfluss haben wird, nicht kann, sondern wird. Und wenn du das hast, dann sage dir, das hat diesen Impact. Mein Freund zum Beispiel, ne, wenn ich das jetzt so weit denken würde, ne, den könnte jetzt sozusagen durch diesen Krieg anfänglichen Krieg, ja, könnte etwas passieren. Seine Mutter kenne ich auch sehr gut, ne, seine Familie. Das beschäftigt mich so sehr, das macht, hat halt so einen Impact auf mein Leben, auf meinen emotionalen Alltag. Ich kann fast schon nicht mehr dann schlafen, Anführungsstrichen. Ne? Dann rufe ich ihn an.
Ja.
Also ich höre nicht weiter Nachrichten, sondern ich rufe ihn an, frage ihn persönlich, soweit es geht, wie geht es euch? Und das mache ich dann, wenn ich will, jeden Tag. Mhm. Aber das sind die besseren Qualitätsnachrichten, als wenn ich nur Nachrichten gucke und sage, ja, oh Gott, der ist jetzt schon tot.
Und dann hast du eine neue Form von Realismus und du kannst
das
dich da...
Das ist der Realismus, was du ja auch immer sagst, dieser Realitätscheck, den du brauchst. Ne?
Dann die Abstufung, wir reden ja also Angst vor allem möglich, ne? Angst vor schlechtem Wetter, vor Zeckenbissen, ja, so, das ist ja nicht
ich alles Angst. Ich habe immer Angst, Angst zuzunehmen, habe ich immer ja, Angst. Hast du klar.
Warum?
Ja. Ja, warum? Ja, ja, weil ich auch immer zunehme. Ich aufpasse.
Und sind das jetzt wirklich Ängste oder ist das Sorge?
Habe ich Angst vor dem nächsten Schweinshaxe, habe ich Angst. Also Entschuldigung.
Ja, das war das, was wir besprechen wollen, ist, ja, benutzen wir Angst als Begriff nicht zu inflationär?
Ach, wie zu sehr. Also das ist, alle meine Klienten, die zu mir kommen, ja, oder Patienten oder Menschen, ja, und die kommen ja mit Sorgen und Befürchtungen, ne, und schwierigen, ja, Lebenslagen teilweise, depressiven Verstimmungen, Erschöpfung, ne? Und da spielt immer oft eine Angst, eine Panik dahinter, Angst verlassen zu werden, ne? Panik vor das. Und manche haben eben wirklich dann intensiv körperlich bestimmte Angst, ja, die sich darin rausdrückt. Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen, ne? Frage ich, warum? Dann sagen sie, ja, es könnte ja regnen und ich bin nicht vorbereitet. Mhm. Und das ist natürlich, das ist zu groß. Das ist einfach viel zu groß, weil klar, dieses Gehirn, was es mir sagt, ne, hat dann schon im Vorfeld gar keine Lösungsmöglichkeiten mehr. Ne? Wenn es regnet, hat man ja Chancen, da
da gibt es Optionen.
Ja. Da gibt es Optionen. Und das ist da verloren gegangen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich jeder Mensch, der zu mir kommt, ich bin da sehr gut unterwegs mit Menschen mit Angst und Panikattacken. Ne? Und jeden, den sage ich, wann nutzen Sie das Wort und wie oft nutzen Sie es und in welchem Kontext und wieso und weshalb, warum, ganz liebevoll. Und dann merken die, das brauche ich manchmal gar nicht mehr, das Wort Angst. Ne? Ich befürchte vielleicht oder ich denke, ich bin nicht gut vorbereitet genug, wenn es regnet. Das kann ich aber tun, indem ich dann einen Schirm mitnehme und so weiter. Ne? Und das, daran arbeite ich mal ganz stark. Also ja, wirklich Angst als Wort zu verwenden, weil das Gehirn macht mit dem Wort ja sofort was, wenn es angebracht ist.
Ja. Was passiert mit diesen beiden Gehirnen? Also der zu dir kommt und Angst hat, dass es regnet und er ist nicht vorbereitet, der trifft auf einen Menschen, der sagt, er hat Angst vor Eskalation dieses Konflikts, Angst vor dem Atomkrieg. Merkt dann der mit dem Regen, ja, dass es eine andere Dimension gibt?
Ja, das merkt er dann schon. Ja. Und das ist auch wieder eine gute Möglichkeit, sich mal klar zu werden. Und du machst jeden Tag eine exzellente Nachrichtensendung, nicht nur Nachrichtensendung, sondern hast deine Sendung. Du thematisierst ja jeden Tag bestimmte Krisen und so weiter und so fort, ne? Fragestellungen, die problematisch sind. Und da ist es gut, da mal einen Relativitätsansatz zu fahren, ne? Also was ist wirklich bedrohlich?
Ja.
Und das dann auch anzusprechen und zu gucken, wie können wir das in Grenzen halten oder uns vorbereiten. Und was ist dem relevant dagegenüber, also gegenübergestellt, eben nicht bedrohlich, sondern betrachtenswert, wo man drauf achten sollte.
Das hängt ja,
so eine Scheidung,
ja,
weißt du?
Also mir fällt dazu jetzt ein, ich trinke noch Kaffee.
Oh ja, gern.
Mir fällt gut dazu noch ein, dass die Problematik Klimawandel ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür. Ich hatte jetzt gerade eine Frau in der Sendung, die hatte sich bei der letzten Generation eingeschlichen und hat dann gesagt, so stark hierarchisch, 6 Personen entscheiden, alle anderen müssen das machen, was die sagen. Die werden also geschult, wie sie, deshalb geben die auch so ein gleiches Bild ab, weil sie tatsächlich auch geschult werden, wie verhalte ich mich da beim Ankleben mit der Polizei. Ziel ist, möglichst viele ins Gefängnis zu bringen, um... Also der Obermotz, den Namen vergessen, der sagt, Deutschland ist super, denn da ist die mediale Aufmerksamkeit am größten. So, und darauf will ich jetzt hinaus.
Ja.
In den anderen Ländern, und das habe ich jetzt mal überprüft und es scheint tatsächlich so zu sein, die anderen Länder interessiert es nicht. Die sagen, okay, da kleben sich welche an, fahren wir rundherum. Dann berichten die über den Stau, aber das, warum die das machen, oder auch die deutsche Haltung, ich sage das ohne Wertung, es ist einfach medial so, und bei vielen Leuten, so die deutsche Haltung von, ja, die wollen ja was Gutes, das haben die anderen nicht. Sondern die sagen, so, da ist ein Ereignis, da kleben sich Leute an, weil die und die Haltung haben und dann gehen die damit um. Aber dieses übersteigerte, wir müssen uns dazu positionieren, das finden wir toll, das finden wir ganz schlimm, das ist eher hier so, auch medial. Also die Medien hier, egal was die jetzt machen, die Medien sind überall dabei, in den anderen Ländern so, pff, uns doch egal. Das hat das auch mit oder ich erweitere es noch um, wir diskutieren auch in der Redaktion, die einen nennen es Klimaveränderung, die anderen nennen es Klimakrise. Eine Krise wäre für mich jetzt, wenn ich jetzt aufwachen würde und würde nicht wissen, wie ich meine Familie morgen durchbringe. Das wäre jetzt für mich Krise. Dass es Klimawandel gibt, sehe ich und leugne es gar nicht. Aber ist der Begriff Klimakrise, setzt ja auch schon das halbe Land gleich in Panik. Ist das immer hilfreich? Ich weiß nicht.
Nein, das ist ja Neurokommunikation, nennt man das ja. Kennst dich ja auch da gut aus, sicher. Auf jeden Fall. Jedes Wort wird ja emotionalisiert in unserem Gehirn. Und Krise kriegt einen ganz anderen emotionalen Mantel, ganz andere Bedeutung. Krise ist groß, ne, ist ausgeliefert sein, ne, es betrifft alle, ne, geht an die Existenz, ne, ist vielleicht gar nicht mehr zu managen. Und eine Veränderung, ne, ist immer noch so, da ändert sich was und wir können da aber auch noch eingreifen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung für diejenigen Systeme, ne, und Menschen, ja, die da im Informationen weitergeben, auswerten und so weiter, wirklich drauf zu gucken, welche Wortwahl braucht es, welche Worte braucht es, um der Bedeutung, dem der Nachricht und so weiter die Bedeutung zu geben, die es hat auch, weißt du? Und da ist natürlich Krise, ja, klar, das macht einen verrückt im Kopf, ne? Das ist menschlich.
Das ist ja auch nicht zufällig, ne? Also es gibt ja Leute, auch medial Menschen, die das Ziel haben, nicht in erster Linie dir eine Information zu vermitteln, sondern die das Ziel haben, dich in Bewegung zu setzen und dich für irgendwas zu motivieren. Und ich glaube, die glauben dann, ja, wenn ich Sven Sebastian sage, es ist Krise, dann bewegt er sich und verändert sein Leben. Und wenn das unsere Haltung ist, dann nutzen wir natürlich auch andere Begriffe. Was, wie ich deutlich merke, dazu führt, dass viele Leute eben sagen, ich möchte kein betreutes Denken, ich möchte nicht, dass du deine Ängste mir präsentierst, ich möchte nur die Informationen. Aber das wird noch eine Weile dauern, glaube ich, bis wir das ausgepegelt haben.
Das wäre sehr gut, wenn es so ist. Du hast gut beschrieben, Wörter gehen, also es gibt ja diese drei Ebenen des Gehirns, oben, mittel, unten, so grob, ne? Oben ist die Kontrolle, da hast du noch die Kontrolle über die Dinge, ne? Dann kommt dieses Abschätzen, Nutzen, Aufwand und unten ist das Verlangen, Motivation, die Triebe, ne? So dieses Bewegen, Motivare, Bewegen. Und so ist es, einige Worte gehen oben rein, noch ein bisschen in Abschätzung, aber nicht ganz tief in die Emotionalität, ne? In diese Hirnstammebene. Mhm. Und es gibt Worte, die sind im sozial geprägt so, ne? Gesellschaftlich geprägt, allgemein von der Bedeutung, ja, eigentlich geprägt, genau. Und dann gibt es eben Krise, das geht eben durchs ganze Gehirn durch. So kann man das auch jetzt mal neurobiologisch sehen. Und das wühlt auf. Und je mehr dann die Körperlichkeit wieder dazukommt, desto mehr kommt dann eben eine Emotion zustande. Da gibt es ein Modell der konstruierten Emotion, Angst, ne? Und da spielt eben die Körperlichkeit, der körperliche Zustand, die Erfahrungswerte, ne? Deswegen Deutschland hat ja viel Erfahrung mit Angst und Krieg und so weiter, ne? Und das wird jetzt weiter auch gefüttert, immer wieder. Und das prägt dann ganz stark, wie Wörter gedeutet werden. Und dann eben auch solche Krisen, die wir jetzt gerade haben und Kriege.
Bleiben wir noch einmal bei den Medien. Es gibt ja Menschen, die für sich erklären, ich will damit jetzt nichts zu tun haben. Und das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Es gibt ja unglaublich viele Welten, in denen wir uns bewegen können. Und dann kommen sofort andere und sagen, das ist aber jetzt herzlos, wenn du dich nicht beschäftigst. Wie siehst du das?
Also sehe ich ganz klar, wenn jemand, Angst ist ja auch eine Gewohnheit, ja, gewohntes Denken, Fühlen, Empfinden und so weiter und so fort. Und da gibt es immer einen Auslösereiz für eine Gewohnheit. Ne? Und wenn man eine bestimmte Befürchtung, Ängste hat vor Krieg, vor das und das, und dann sieht man die Nachrichten, das ist der Auslösereiz, dann wird man ja auch dann selber erstmal emotionalisiert. Und jetzt sage ich es deutlich, und man verliert da auch schon mal allein durch die Angst sein Herz. Also wenn man deswegen ist es klug, diejenigen, die so stark darauf reagieren, dass sie wirklich sich erstmal diesem Auslösereiz entziehen, damit sie wieder zum Herzen kommen, weil sie dann wieder aus dem Herzen agieren können. Also die Argumentation zu sagen, weil du die Nachrichten ausmachen, bist du herzlos, ist zu kurz gegriffen. Denn wenn jemand, der so empfindsam ist und da eben nicht gleich in die Rationalität geht, und der verliert ja schon aus Angst das Herz und reagiert dann nämlich meistens aggressiv. Und das ist eben, was wir gar nicht wollen. Und deswegen ist es viel klüger zu sagen, ich habe die Nachricht, ich entscheide, wie oft ich sie hören will, wie tief ich da reingehen will. Und dann überlege ich mir ganz genau, wie gehe ich damit um? Oder ich schalte es direkt mal für eine Weile aus meinem Gehirn aus. Das finde ich sehr gesund und sehr wichtig. Weil es nicht alle machen werden, sowieso nicht. Ne? Wir brauchen keine Angst haben, dass sogar gar keiner mehr die Nachrichten guckt. Wäre für dich auch nicht schön dann, ne? Keiner mehr das Radio anmacht.
Ja, das fände ich auch nicht schön. Nimm mal bitte jetzt was ganz Praktisches. Nimm mal deine rechte Hand und schieb dein Mikro ein bisschen in meine Richtung.
Oh,
Ja, in meine Richtung. So? Sehr schön. Dann wird der Sound auch gleich wieder nochmal besser.
So gut, dass du, oh ja, viel besser. Du, ja.
Wir haben ja jetzt, wir haben auch den Ukraine-Krieg, der ja schon lange läuft, viel länger als die meisten von uns dachten, auch als ich dachte. Ab welchem Punkt sind wir dann jetzt komplett überfordert? Da hatten wir auch schon, wir hatten Angst vor Energiekrise, wir sehen die Toten auf beiden Seiten. Jetzt kommt diese Angst noch dazu, dann gibt es ja Menschen, die, Klima haben wir schon gesagt, entsetzliche Ängste, auch da aufstehen, wirklich leiden, auch körperlich, diese Leute gibt es ja. Wie viel können wir da eigentlich ertragen oder was ist die Reaktion? Sagen wir dann irgendwann so, jetzt ist mir alles egal?
Das ist ja ein schleichender Prozess, das ist ganz wichtig. Das gibt ja nicht diesen, es gibt auch diesen, ne, Klick, ne? Aber der kommt im schleichenden Prozess. Also was wir jetzt zurzeit haben ist, die Nachrichten sind ja ein bisschen weniger geworden, ne? Irgendwie Gewohnheit will ich jetzt nicht sagen, ne? Aber wir haben uns ja ein Stück weit damit arrangiert.
Teil unserer Realität.
Ja, jetzt, genau. Ja. Ne? Mhm. Das heißt also, unsere Gehirne im Durchschnitt haben das jetzt abgewogen, haben gesagt, das ist schwierig, da werde ich auch immer mal ein Auge drauf werfen. Ne? Wir werden auch was machen. Also wir sind in Halb-Acht-Stellung jetzt gerade so, ne? Was passiert. Und dann hören wir eben, dass der da hinfährt und dorthin und das, ne? Und das gucken wir uns an. Und jetzt ist es kritisch, ist schon noch kritisch die Phase mit dem Ukraine-Krieg, weil jetzt könnte ein Punkt kommen, irgendwas, ne, wird passieren, was uns alle so auffühlt, dass wir dann zu einer unkontrollierten Handlung kommen. Das ist das, was manchmal dann das so zu kippen kommt. Deswegen kann man den Punkt gar nicht so voraussagen. Wir müssen immer noch aus meiner Sicht darauf achten, dass wir im Grunde genommen ja, genau darauf schauen, was wir tun können, aber auch unser alltägliches Leben nicht außer Acht lassen sollen.
Ja.
Das ist mir, glaube ich, wäre mir wichtig.
Ja. Das passiert manchen Leuten, ja, dass sie ihr Leben dann aus den, aus den Augen verlieren, buchstäblich, weil sie sich über die anderen Dinge sorgen.
Gut, dass du mir gerade sagst, weil ich eine junge Klientin hatte, die ist Mitte 25 und die hat sich so hineingesteigert in den Ukraine-Krieg, dass sie wirklich es nicht mehr geschafft hat, ihr Studium weiterzumachen, Prüfungen zu machen. Und sie hatte dann wirklich Panikattacken aufgrund dessen. Sie hat sich nur noch damit beschäftigt, jede Nachricht gehört, aber alles selektiv negativ wahrnehmend. Ja. Das macht das Gehirn. Und das ist die Gefahr, weil dann kann es zu einer Torschussreaktion kommen, zu einer aggressiven Handlung, um das loszubekommen. Und das ist für uns alle nicht gut genug und nicht gut. Deswegen brauchen wir auch immer wieder eben diese Mischung von ein bisschen Abstand nehmen, ne? Bisschen ausschalten, ja, gleichzeitig aber auch genau hingucken. Und je gemischter wir das machen, also du mal so, ich mal so, und gemeinsam uns austauschen, so können wir agieren, bleiben wir agil sozusagen, ja.
Dann lass uns zum Schluss noch ein paar Handreichungen präsentieren. Ich habe ja von dir gelernt, das leuchtet mir auch ein, das Gehirn möchte erstmal auch Sicherheit für uns und möchte sich gut fühlen. So, jetzt müssen wir sagen, ja, Gehirn, siehst du ja selbst, da ist jetzt keine Sicherheit, da ist Drama und tatsächlich auch Angst und Eskalationsgefahr.
Ich gebe dir mal mein Ja, genau.
Ja, was, also, ja, genau, was nun? Wir haben ja gesagt, handeln. In diesem Fall ist jetzt nicht viel zu handeln, ne?
Nee, also handeln, gut, wir können spenden, ne? Wir können Dinge tun. Also ich habe einen guten Freund zum Beispiel, der ist dann wirklich zur Armee gegangen mit 19 jetzt, oder 20.
In die Ukraine.
Ja, in die Ukraine, ne? Der hat das für sich so gelöst, ne? Der hat gesagt, ich kann das nicht anders, moralisch, ethisch. Der stand kurz davor, ein Studium zu machen, Theaterwissenschaften, hat gesagt, ich verschiebe das und gehe jetzt erstmal 2-3 Jahre zur Armee.
Gut, für den ist es jetzt klar. Der ist so in seinem Handeln, der ist straight.
Hat jetzt auch keine andere drumherum natürlich gesagt, Mütter, die Mutter und so weiter. Ne? Wie kannst du? Aber er hat's gemacht und ist sehr okay, sehr gut für ihn. Das kann man machen. Ansonsten ist es wirklich dieses im Gehirn sich vergewissern. Wo ist die Gefahr? Wie weit ist sie weg? Ja, und was hat sie für einen Impact wieder, für einen Einfluss auf mein alltägliches Leben? Also das Hier und Jetzt, das brauchen wir in dem Punkt dazu. Ich gebe ein ganz blödes Beispiel. Wir gucken, ob wir es später rausschneiden oder drin lassen. Das entscheidest du. Ja, du kannst, da gibt es ja eine Front immer im Krieg, ne? Und du kannst ja von hinten sozusagen aus dem friedlichen Gebiet heraus in die Front hineinlaufen. Mhm. Bis vorne an die Linie. Und das heißt ja dann, es wird kämpferischer, es wird blutiger, es wird, ne, tödlicher und so weiter. Aber gleichzeitig kannst du auch immer, wenn du da vorne hinrennst, kannst du immer noch, wenn es noch geht, wenn du nicht getroffen bist, dich entscheiden, wieder zurückzurennen. Mhm. Du kannst dir also auch wieder Sicherheit holen.
Wenn du nicht gerade Soldat da bist.
Wenn du nicht gerade, aber du kannst wirklich, man kann in eine Gefahrenzone gehen und wenn man die überlebt, kann man sie auch wieder, um Sicherheit sich zu holen, wieder rausgehen, wieder reingehen. Und diesen Wechsel, dieses, da ist eine Gefahr, was können wir tun, was kann ich selbst persönlich tun? Ich betrachte aber diese Gefahr aus einem sicheren Aspekt und aus einem sicheren Ort heraus. Und das sich zu vergewissern. Dass man nicht sagt, dort ist eine Gefahr und deswegen ist mein Ort auch gefährlich und ich kann hier nicht mehr überleben. Ich weiß, also, ich hab's richtig erklärt haben.
Wenn wir jetzt schon bei, du bist ja jetzt gedanklich, hast du uns an die Front geführt, die da sein müssen, die Soldaten, die können ja nicht gehen.
Nee, die können
nicht gehen. Was machen deren Gehirne? Die sind ja ständig in dieser,
ja.
Kann man die ganze Zeit Angst haben, Todesangst über Wochen?
Dann macht das Gehirn ja eine Schutzreaktion. Das ist, dass wenn du dann permanent dort mittendrin bist, das kostet natürlich dann leider an Gesundheit, das muss man sagen, klar. Aber da werden dann andere, nicht andere, werden bestimmte Substanzen ausgeschüttet. Und da ist so ein Geist, dann den können wir gar nicht nachvollziehen hier.
Ja,
dass das am Leben erhält, das Ganze. Das ist dann vollkommen anderer Neurococktail. Aber so kommen die ja dann leider auch zurück mit posttraumatischen Erlebnissen. Das muss man so sagen, der Preis ist sehr hoch.
Manche Menschen, gerade hier in Berlin, wir haben ja jeden Tag im Grunde Demonstrationen, nicht über alle wird berichtet. Manche Leute, so war es ja auch beim Ukraine-Krieg, die, war mein Eindruck, kanalisieren ihre Angst, indem sie dann demonstrieren, Plakate basteln, die hochhalten. Gut, da sagen die anderen auch, interessiert Putin auch null. Kannst du machen oder lassen. Die haben aber so dann das Gefühl von, ich habe was getan, ich habe mich mit Gleichgesinnten zusammen vors Brandenburger Tor gestellt. Das gibt ein gutes Gefühl?
Ja, ich finde es gut, wenn das jetzt nicht unbedingt dann den öffentlichen Verkehr zum Beispiel behindert. Ja. Also es gibt ein super, nicht super, falsche Wort dafür, es gibt ein sehr gutes Gefühl. Man ist unter Gleichgesinnten, ne? Man bestätigt sich auch nochmal in seiner Auffassung, ne? In seinen Glaubenssätzen, ne? In seiner Einstellung und so. Und das gibt Kraft und gibt beruhigt den Nerven vor allem. Das finde ich gut.
Ja. Es brauchen einige mehr als brauchen andere,
oder? Mehr als andere, genau. Manche fühlen sich verpflichtet dazu, ne? Aber wer den Drang hat, ne? Klar, warum nicht? Also solange man da nicht andere extremst behindert, ist das klug.
Und für die, die jetzt merken, ja, ich bin genauso so ein Typ, der vielleicht zu viel Angst hat, was ist so deine Schlussempfehlung? Wir sollen gucken, bei uns ist es noch nicht so, dann sagt das Gehirn, ja, könnte übermorgen so sein. Ja. Was sage ich dann meinem Gehirn?
Ja, immer wieder, wenn das kommt, das Gehirn sagt sich natürlich gerne, ne, es könnte sein, ne, just in case, dass man immer sagt, stopp, braucht immer dieses Stoppzeichen im Gehirn, stopp, wie sieht es wirklich realistisch aus? Ist das wahr? Ist es hilfreich, was du gerade denkst, ne? Ist es deine eigene Meinung, ne? Guck dir mal jetzt das hier und jetzt wirklich sinnlich an, wo ist dein Freund, deine Freundin, deine Katze, dein Hund, dein Haus, ne? Ist es schon bombardiert, ja oder nein? Also man muss da sehr konkret werden. Und dann finde ich immer gut, wenn man das dann so macht, dass man eine Tätigkeit macht, die dann einen auch nicht ablenkt, sondern in eine andere Richtung bringt. Ja? Dass man dann eine Bewegung ausführt, also joggen geht, laufen geht, spazieren geht. Einfach ein Spaziergang durch die Stadt und sich vergewissert, Mensch, hier steht ja auch noch alles. Ja, oder was Schönes ist oder irgendwie etwas macht, was einen eine Sicherheit gibt, das ist hier noch möglich und da. Und das ist, ich lebe auch jetzt im Hier und Jetzt und nicht immer nur in der Zukunft.
Wir hoffen, dass wir euch auch ein bisschen helfen konnten oder eure eigenen Gedanken noch ein bisschen erweitern, befruchten, denn bestimmt reden viele Menschen im Moment darüber, ist ja ein großes Thema. Und wenn wir dazu was beitragen konnten, dann freuen wir uns. Geht auch gerne auf unsere Seite, die immer Dr. Sven Sebastian auswendig weiß.
www.meingehirnundich.de
Mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand.